Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe. Noch eine, aber es ist heute ein ganz besonderer Tag und weil der Tag besonders ist, habe ich einen besonderen Gast. Er war Präsident des Europäischen Parlaments, er ist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, er ist der letzte Sozialdemokrat, der das Prädikat Kanzlerkandidat noch mit Hoffnung aufladen konnte und das, was man gemeinhin einen glühenden Europäer nennt. Herzlich willkommen, Martin Schulz.
Guten Morgen, freut mich.
Herr Schulz, ich freue mich, dass wir mal miteinander sprechen können. Nachdem es mir im Alleingang nicht gelungen ist, Sie zum Kanzler zu machen, habe ich Sie zumindest jetzt mal hier zu Gast. Und gleich meine Einstiegsfrage, Herr Schulz, was haben Sie gegen Mütter?
Ich habe überhaupt nichts gegen Mütter. Heute ist Muttertag, aber heute ist auch Europatag.
Ja genau, Sie ziehen ja direkt die Aufmerksamkeit von den Müttern ab und wollen sie auf Europa lenken.
Ich glaube, man kann die Aufmerksamkeit von den Müttern nicht abziehen. Der Muttertag ist ein so eingeführter Tag und auch ein so familiärer, da kann selbst ein Störenfried wie ich die Leute nicht davon abhalten, den Muttertag zu feiern. Aber den Europatag ein bisschen bekannter zu machen, das ist schon ein Unterfangen, dem ich mich stelle.
Genau, also es gibt ja diesen überparteilichen Verein Tu was für Europa. Also wer steckt dahinter und was will dieser Verein?
Ja, ich hatte auch in der Konsequenz meiner langen europapolitischen Erfahrung den Eindruck, dass es uns nicht gelingt, ständig mit irgendwelchen institutionellen Debatten die Menschen für Europa zu begeistern. Was wir brauchen ist, das Bekenntnis dazu, dass diese Idee, die hinter der europäischen Einigung steckt, Respekt, Würde, Toleranz, über Grenzen hinweg, die meisten Menschen sind dafür. Das ist bis heute zu so. Aber denen eine Stimme zu geben, weil das ist eine schweigende, überwältigende Mehrheit, die aber nie zu Wort kommt und die sich auch nicht an institutionellen Debatten beteiligen kann. Wer ist die Kommission? Was macht der Rat? Wo steht das Parlament? Ganz einfach zu sagen, nee, ich stehe zu europäischen Prinzipien und Werten und das über Parteigrenzen hinweg. Das ist die Idee dieses Vereins, den wir zu siebt gegründet haben. Darunter ist Franziska Brandner, eine grüne Bundestagsabgeordnete, Alex Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordneter und Monika Grütters, CDU-Staatsministerin für Kultur im Kanzleramt. Wir haben uns zusammengehockt mit einigen anderen und gesagt, das wollen wir über die Parteigrenzen hinweg machen und möglichst viele Leute ansprechen für diese Idee. Respekt, Toleranz, Würde als europäisches Leitmotiv.
Ja, also Respekt, Toleranz, Würde, da würde ja jetzt gemeinhin so ziemlich jeder bei einer Straßenumfrage sagen, ja, bin ich auch für. Aber ansonsten, was habe ich denn von Europa? Denn also wenn die Marke Europa eine Aktie wäre, dann könnte man sie wahrscheinlich jetzt zeichnen, denn meines Erachtens ist sie auf dem Tiefstand. Also wir haben einerseits Moria, wir haben den Umgang mit Putin, wir haben das, ich zitiere mal, Impfstoff-Desaster. Da würde derzeit jetzt nicht jeder mit dem blauen Europa-Hoodie durch die Straßen rennen, weil so richtig begeistert ist man ja jetzt nun nicht gerade von der EU.
Ja.
Also die Idee ist nett, aber die Umsetzung ist halt sehr unsexy gerade. Ist die EU die SPD der Welt? Sie tut viel Gutes, aber es bekommt keiner so richtig mit?
Ich bin Ihnen eigentlich dankbar für diese Beschreibung, weil die Idee ist nett, finde ich ein bisschen zurückhaltend. Die Idee ist faszinierend. Und jetzt nehmen wir mal drei Beispiele. Putin steht für das Gegenteil von Respekt, Toleranz und Würde. Der steht für Respektlosigkeit, Intoleranz und Würdelosigkeit.
Ja, aber wir gehen ja als EU ja aber entsprechend nicht kritisch mit ihm um, sondern wenn es darum geht, dann müssen wir jetzt mal gegenhalten, dann kommt wieder die berühmte europäische Lösung und die bedeutet eigentlich zuletzt immer nur, alle gucken betreten auf den Boden und hoffen, dass irgendeiner den Anfang macht.
Nehmen wir mal China. In China gibt es wenig Respekt, wenig Toleranz, wenig Würde. Schauen Sie sich mal die Menschen, die in Moria sind, wovor fliehen die? Die fliehen vor Respektlosigkeit, Intoleranz und Würdelosigkeit, um ein respektvolleres und würdevolleres Leben zu bekommen. Und die Europäische Union mag in einem schlechten Zustand sein, aber ich kenne keine Region der Welt, in der es so viele Länder gibt, so viele Menschen, wir beide zum Beispiel, in verantwortungsvollen Positionen, die sagen, wir wollen die Idee, und deshalb sage ich, das ist keine nette Idee, sondern es ist eine epochale Idee von Respekt, Toleranz und Würde über Grenzen hinweg verteidigen. Und eben weil die EU nicht in einem guten Zustand ist, aber wir sie besser machen wollen, gibt es unseren Verein. Denn um was besser zu machen, muss man zurückkehren zur Idee. Europa ist nicht die Bürokratie in Brüssel, sondern Europa ist in meinen Augen genau diese Idee. Und dafür will ich wirklich viele Menschen zurückgewinnen.
Ja, nee, das ist ja auch ein ehrenhaftes Ansinnen. Aber wo Sie jetzt gerade gesagt haben, beispielsweise Moria, also die Menschen, die vor Krieg, vor Unterdrückung geflüchtet sind, sind aber dann ja doch in Moria beispielsweise gestrandet. Mhm. Und auch dank der EU bleiben sie jetzt dort. Aber das ist ja in dem Falle ja nicht das gelobte Land, das Elysium, sondern das ist ja eine Situation, die dem neutralen Beobachter jetzt auch erstmal nicht viel besser erscheint als das, wovor sie geflüchtet sind, etwas provokant formuliert.
Ja, nee, das ist nicht provokant formuliert, das ist die Realität. Ich war in Moria, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir als Präsident des Europaparlaments große Mühe gegeben, den Bereich der Flüchtlingspolitik in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Das habe ich übrigens, weil Sie eben über meine Kanzlerkandidatur gesprochen haben, mitten im Bundestagswahlkampf 2017, habe ich eine ganze Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin eingeladen, mit mir nach Catania zu fliegen, um sich mal im Mittelmeer anzuschauen, was da los ist. Weil ich glaubte, dass jemand, der deutscher Regierungschef werden will, sich der Flüchtlingsfrage stellen musste 2017. Die sind noch mitgeflogen, haben anschließend geschrieben, ja, jetzt fällt ihm nichts mehr ein, jetzt fliegt er nach Catania. Das zur Frage, wie man denn in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Bewusstsein für Fälle wie Moria schafft. Es ist übrigens nicht die Brüsseler Bürokratie, die an Moria schuld ist, sondern die nationalistischen Regierungen in den Mitgliedstaaten der EU, die sagen, nee, Geld nehmen wir aus Brüssel, Flüchtlinge nicht.
Exakt, das ist natürlich eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich sowieso kommen wollte. Denn der Eindruck, der derzeit entsteht, ist, dass die EU sehr wohl eine Wirtschaftsunion, aber keine Werteunion ist. Beziehungsweise, ich sag mal, der Grad, wie sehr wir für wirtschaftliche Stabilität unsere Werte zu opfern bereit sind, das wird ja in Orban gemessen. Hm. Das heißt, also die Orbans dieser Europäischen Union führen uns ja letzten Endes ja auch im moralischen Sinne an der Nase rum.
Wenn man nicht gegen sie kämpft, werden sie das auch immer weitermachen. Und der Verein, den ich hier gegründet habe, ist einer, der Menschen mobilisieren will, sich für das positive, das konstruktive Europa und nicht für das ultranationalistische und, wenn man an Orban denkt, wirklich auch egoistisch, teilweise antisemitische Europa zu engagieren. Also Sie müssen einsehen, die überwältigende Mehrheit von Menschen ist schon für diese Idee, aber sie ist nicht mobilisiert. Und warum ist sie nicht mobilisiert? Weil, das halte ich für ein großes Defizit der Europapolitik, es viel zu wenig Leute gibt, die den Mut haben, sich so einem Orban in den Weg zu stellen.
Genau.
Darf man mal daran erinnern, dass es erst ein paar Jahre her ist, dass dieser Mann, der Ehrengast bei CSU-Parteitagen war, das heißt, er wurde ja auch in Deutschland hofiert. Nochmal, ich glaube, wir werden die europäische Idee nur dann verwirklichen können. Wir werden nur dann ein Europa der Würde, des Respekts, der Toleranz und der weltweiten Kooperation zur Durchsetzung der Demokratie haben und erreichen, wenn wir mehr Menschen hinter die Idee bringen und die Menschen sich nicht erschöpfen lassen darin, dass sie eh keinen Einfluss auf Europa haben. Das ist genau der Sinn der Aktionen, die ich versuche. Und das habe ich auch als Präsident des Europaparlaments versucht, den Mitgliedstaaten und vor allen Dingen ihren Regierungschefs zu sagen, Schweigen heißt duldend hinnehmen, dass es Leute wie Kaczynski und Orban gibt und deren Interesse ist, Geld aus Brüssel ja, Werte nein.
Genau, aber am Ende ist doch immer die ganz pragmatische Frage beim Bürger, was habe ich davon? Also der Brite zum Beispiel, ja, der weiß, dank des Ausstiegs aus der EU sind wir alle schneller geimpft und sitzen in den Pubs und lassen die Gläser kreisen. So, da gucken jetzt die Deutschen so ein bisschen neidisch in Richtung London und sagen, ja guck mal, die sind nicht mehr in der EU und denen geht's klasse und wir dödeln hier rum. Ich meine, jetzt wird's langsam besser. Aber das war ja auch für Boris Johnson ein echtes Verkaufsargument des Brexits, dass er gesagt hat, ja, guck mal, wie schnell und schlank wir handeln können. Also wie kann man den Durchschnittsdeutschen davon überzeugen, dass ein Austritt aus der EU nicht auch dafür sorgt, dass man einfach schnell und schlank agieren kann und einem die ganzen europäischen Partner, die ehemaligen, auf den Zwirn gehen. Auch mit ihren fragwürdigen Vorstellungen von Politik.
Das kann man nicht. Man kann es nicht schnell weil dazu ist die Europapolitik zu kompliziert. Man muss sich Zeit nehmen. Mhm. Ich versuche mir mal Zeit zu nehmen, um die zugegebenermaßen etwas holzschnittsartigen Frageformulierungen, die Sie gerade benutzt haben, mal aufzunehmen. Also erstens mal in der Relation impft Deutschland zwischenzeitlich schneller als Großbritannien. Zweitens, Boris Johnson ist einer der zynischsten und brutalsten Regierungschefs in Europa. Theresa May, seine Vorgängerin, hatte einen besseren Deal ausgehandelt als er. Die hat im Unterhaus gesagt, that's the best deal we ever could get, also der beste Deal, den wir bekommen konnten. Darüber hat er sie gestürzt, indem er damit Nein gestimmt hat, um anschließend einen neuen Vertrag auszuhandeln, der schlechter ist als der von Theresa May. Und deshalb glaube ich, dass am heutigen Tag Boris Johnson übrigens keinen glücklichen Tag haben wird, denn heute wird in Schottland gewählt. Und das Ziel von Boris Johnson war, die EU zu zerstören. Möglicherweise ist er auf dem Weg, das Vereinigte Königreich zu zerstören. Deshalb, Herr Beisenherz, Ihre Formulierung, die Briten sehen jetzt, dass es schlanker und schneller geht. Möglicherweise sehen die Engländer, dass die Schotten aus Großbritannien aussteigen wollen. Also ich wäre da nicht so holzschnittsartig, da muss man differenzierter rangehen.
Ja, ich versuche das deshalb so holzschnittsartig, weil viele Leute in der Regel sich ja nicht allzu viele differenzierte Gedanken machen. Man agiert ja dann ganz häufig aus einer eher sehnsuchtsvollen, einfachen, emotionalen Position heraus. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, mich emotional zu entflammen für Europa, weil man dann doch immer gerne so auf die andere Seite des Zaunes guckt und da ist das Gras dann immer grüner. Und ich möchte ja ein glühender Europäer sein. Und ich möchte ja überzeugt werden. Und Sie wollen mich überzeugen und vor allen Dingen auch, was hat es mit diesem Grußritual auf sich? Was passiert da?
Also ich will Sie nicht nur überzeugen. Ich höre ja Ihren Podcast von Zeit zu Zeit. Ich weiß ja, dass Sie ein überzeugter Europäer sind. Wir müssen vielleicht mal eins sagen. Überzeugter Europäer heißt ja nicht, die Kommission in Brüssel gut finden und die Beschlüsse des Ministerrates toll bejubeln. Das tue ich auch nicht. Habe ich uns nie gemacht. Die Europäische Union ist nicht demokratisch genug. Deshalb war ich immer der Meinung, dass der Ort der Entscheidung das Europaparlament sein muss und nicht die verschlossenen Türen des Europäischen Rates, wo ja nie einer weiß, wer was sagt und wo der Orban am Ende sein Veto einlegen kann. Deshalb sage ich nochmal, die Leute, die am 9. Mai 1950 in Paris, im Salle de l'Horloge, also das ist so ein Saal im Auswärtigen Amt, im Quai d'Orsay. Mhm. Da war der Robert Schuman, der damalige französische Außenminister, der Elsässer war, Lothringer war, der den deutschen Namen Schumann hatte, der noch im Kaiserreich in Freiburg studiert hatte und in Metz Anwalt mit einer Lizenz von Kaiser Wilhelm war und später gegen die Nazis gekämpft hat und dann mit seinem deutschen Namen französischer Außenminister war und sagte, wir müssen, wenn wir jemals Frieden in Europa haben wollen, muss Deutschland eine Demokratie werden. Und dann müssen wir denen eine Chance geben, eine Demokratie zu werden. Dafür ist er in der Nationalversammlung ausgepfiffen worden, haben die gerufen, du mit deinem deutschen Namen. Die haben am 9. Mai 1950 was auf den Weg gebracht, was es in der Welt nicht ein zweites Mal gegeben hat, dass aus Erzfeinden, aus Erbfeinden, wie die sich nannten, Erzfreunde geworden sind. Und darum geht es am 9. Mai. Respekt, Toleranz und Würde statt Krieg, Zerstörung, Hass und Unterdrückung. So einfach ist das. Und das haben wir heute. Und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht die Gaulands dieser Erde sind, die das wieder zerstören. Die Le Pens und die Salvinis. Und dazu gehört, dass die breite Masse von Menschen eben sagt, ich stehe zu der Idee, selbst wenn die Bürokratie in Brüssel mir auf den Senkel geht, heißt das nicht, dass die Idee von Europa nicht richtig ist. Und deshalb müssen wir Europa besser machen. Und ich hoffe, ich habe Sie jetzt überzeugt.
Ja, Sie sind auf dem besten Wege dahin, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Also, Sie sind ja nun wirklich ein glühender Europäer. Wie konnte es passieren, dass 2017 aus dem großen Europäer Martin Schulz der Bürgermeister von Würselen wurde? Ne, wir reden natürlich klar im Hinblick auf den 26. September. Was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Der Bürgermeister von Würselen war ich schon vorher. Und dass ich das war, darauf bin ich bis heute zu stolz. Und ich fand es schon 2017 ungehörig, dass in einem Teil der veröffentlichten Meinung in Deutschland, übrigens nicht im Teil der öffentlichen Meinung, also wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen habe, haben die mir immer wieder gesagt, die Tatsache, dass du mal Bürgermeister warst, das merkt man dir auch an, wenn man mit dir redet. Da bin ich bis heute zu stolz drauf. Aber dass man vielleicht in einigen Teilen von Berlin-Mitte nicht so besonders gut ankommt und als Provinzler gilt, wenn man Bürgermeister von Würselen war. Das hat mich damals, ehrlich gesagt, nicht aus den Socken gehauen, tut es auch heute nicht. Ich glaube, dass das, was wir 2017 erreicht haben, war nicht das, was wir erreichen wollten, aber im Verhältnis zu dem, was wir noch erreichen müssen bis zur nächsten Bundestagswahl, fand ich es schon ganz beachtlich. Und ich glaube, dass Olaf Scholz die gleiche Chance haben wird, ein ähnliches Ergebnis zu holen.
Also da antworte ich jetzt mal mit den Worten von Markus Lanz. Ernsthaft?
100% bin ich.
Glauben Sie das wirklich, Herr Schulz?
Ich habe mir abgewöhnt, die Unwahrheit zu sagen, Herr Beisenherz. Deshalb, ja, das glaube ich wirklich.
Also, weil ich frage mich immer, wer braucht eigentlich mehr schauspielerisches Talent? Saskia Esken, wenn sie Scholz für einen tollen Kandidaten hält, öffentlich, oder Scholz, wenn er sagt, dass er Kanzler wird? Mit derzeit, wie viel sind es? 14%?
Ich habe am Freitag eine sehr interessante Meinungsumfrage gesehen. Da wurde nach Sympathiepunkten gefragt. Da liegt Annalena Baerbock weit vor Olaf Scholz und Armin Laschet, das kann man ja auch nachvollziehen, so von der äußeren Anmutung. Und auf die Frage, wer hat eigentlich mehr Führungskompetenz, liegt Olaf Scholz weit vor Armin Laschet und der vor Annalena Baerbock. Und ich glaube, dass nach der Sommerpause, wenn es so richtig in den Wahlkampf geht und die Leute nicht wie wir beide, Herr Beisenherz, wenn wir morgens aufstehen, sagen wir mal ehrlich, gucken wir nicht, wo steht der Annalena Baerbock oder der Olaf Scholz, sondern wie sind die Inzidenzzahlen.
Ja, ja.
Und wenn wir das morgens mal nicht mehr machen, sondern uns wieder mit Politik beschäftigen, dann glaube ich, wird die Frage schon auch eine Rolle spielen, wer nach Angela Merkels 16-jähriger Kanzlerschaft am ehesten geeignet ist, Deutschland in Europa der Welt zu vertreten.
Ja.
Und da glaube ich schon, dass Olaf Scholz gute Chancen hat.
Da ist ja mein Eindruck derzeit, dass das aber dann doch eher der Aufbruchswillige, dass der Deutsche sich dann doch vielleicht im Zweifel eher für Baerbock entscheidet. Die Frage ist doch, ich meine, die SPD ist ja nun wirklich sehr lange Jahre mit in der Regierung gewesen. Ist die SPD an der Seite von Angela Merkel zu so einer Art Joachim Sauer geworden? Ist sie einfach verblasst?
Wie eine Art Joachim Sauer ist, ach so, der Ehemann von der Frau, ah ja, jetzt kapiere ich,
also das ist, damit haben Sie meine Frage auch schon quasi ein bisschen beantwortet.
Ich hatte jetzt Joachim Sauer, so. Nee, Herr Beisenherz, die SPD ist nicht eine Art Joachim Sauer. Ich weiß auch nicht, welches Verhältnis Frau Merkel zu ihrem Ehemann hat. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit befasst, aber ohne die Sozialdemokratische Partei in den Regierungen von 2005 bis 2009 und seit 2013 ging es der Bundesrepublik Deutschland deutlich schlechter. Und wenn ich mal ein Positives nennen darf, weil wir ja über Würde, Respekt, Toleranz, über Grenzen hinweg geredet haben, dass es einen ungeheuren Solidaritätsfonds von 750 Milliarden Euro jetzt auf der europäischen Ebene gibt, wo die Staatengemeinschaft gemeinsam auch die Finanzierung übernimmt und die Finanzierung gemeinsam absichert. Das ist ein Riesenerfolg des Finanzministers Olaf Scholz. Und deshalb glaube ich, dass ohne die Sozialdemokratie in der Regierung es Deutschland schlechter gehen würde.
Wobei natürlich der Verweis auf den Finanzminister Olaf Scholz und zusammen mit Wirecard auch nicht immer nur für glänzende Schlagzeilen sorgt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man auf den Posten des Finanzministers in dem Zusammenhang immer verweisen sollte, weil dann sofort immer jemand auf der Matte steht und sagt, Wirecard. So richtig positiv ist das im Wahlkampf ja auch nicht, oder?
Doch, da habe ich keine Angst vor, weil ich bin ja jemand, der tief verwurzelt ist als Bürgermeister von Würselen, als Provinz-Heini. Ich wohne ja immer noch in dem Stadtteil, in dem ich auch als Stadtverordneter in meinem Stadtrat gesessen habe und rede da mit den Leuten. Und immer wenn ich den Begriff Wirecard erwähne, gucken die mir mit großen Augen an und meinen, ich würde irgendwie über eine neue Radiosendung reden.
Ja. Also hoffen Sie einfach darauf, dass man so in der Provinz einfach von dem Thema gar keine Notiz genommen hat?
Nein, ich glaube, dass Wirecard ein Thema ist, das man sehr intensiv beobachten muss, das man durchdringen muss. Aber ich glaube schon, dass es eine überwältigende Mehrheit von Menschen in unserem Lande gibt, die sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen dem, was bestimmte Wirtschaftsjournalisten schreiben und dem, was sie persönlich an Eindruck haben. Der Eindruck ist, dass es Aufsichtsprobleme gab. Die gab es schon unter dem Finanzminister Schäuble. Mhm. Die gab es bei der BaFin. Die gab es im Bundeskanzleramt unter Angela Merkel. Jetzt das zu reduzieren darauf, dass das ist aber Olaf Scholz alleine schuld, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, mit Wirecard in der öffentlichen Wahrnehmung geht es mir wie mit der Identitätspolitik, die hier in Berlin eine Riesenrolle spielt und mich ein Nachbar in meinem Stadtviertel fragte, ob das was mit den biometrischen Ausweisen zu tun hätte, die da eingeführt werden sollten. Die Engländer würden ja auch Identity Card sagen. Also ich würde mal sagen, manches von dem, was hier in Berlin hochgekocht wird, interessiert die Leute im Land weniger. Und deshalb bleibe ich bei meiner These, die Frage, ob die Ökonomie in Europa wieder anspringt, ob wir Arbeitsplätze sichern, ob der Klimawandel dazu führt, dass die Energiepreise so steigen, dass die Nebenkosten bei den ohnehin schon zu hohen Mieten für mittlere und kleinere Einkommen kaum noch zu bezahlen sind. Das werden Themen sein, über die wir diskutieren müssen. Da ist der Finanzminister Olaf Scholz, glaube ich, im Wahlkampf ein sehr gefragter Partner.
Aber wenn mich der Klimaschutz nicht so interessiert und die Kosten aber umso mehr, da kann ich aber doch gleich auch CDU wählen, oder?
Nee, eben nicht. Die SPD ist, um Ihnen nochmal ein Argument zu geben, warum Sie nochmal nachdenken sollten, was Sie wählen. Wir sind die Partei des Sowohl als auch und nicht des Entweder-Oder. Bei der CDU ist das immer zuerst die Wirtschaft, bei den Grünen immer zuerst der Umweltschutz. Aber das eine geht nicht gegen das andere, sondern nur miteinander. Wenn wir den Umbau unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft hin zu ökologischer Nachhaltigkeit, und dazu gibt es keine vernünftige Alternative, wollen, dann darf das nicht dazu führen, dass Wohnen, Heizen und Reisen zukünftig nur noch der dicke Geldbeutel kann. Wir brauchen die ökologische und soziale Transformation. Und das kann die SPD am besten, weil sie, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, die Partei war, die aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Aber wir sind eben auch die Partei, die die Mieten begrenzen will, die Mietsteigerungen deckeln will. Wir können beides.
Und eine Frage noch, wenn jetzt demnächst dann das sogenannte TV-Triell ist, bei ungefähr 14%, die SPD hat, wie realistisch ist es, dass Christian Lindner sagt, da möchte ich aber auch, dann bin ich jetzt auch Kanzlerkandidat, dass da plötzlich 4 stehen?
Also ein Teil Ihrer Sendung, Ihres Podcastes heißt ja Apokalypse. Also jetzt will ich mich gerne beim Filtercafé weiter aufhalten und deshalb diese Frage nicht beantworten, sondern nochmal auf den heutigen Tag hinweisen. Alles Gute zum Europatag ist unsere Kampagne und die Leute dafür zu begeistern, dass die Idee von Respekt, Toleranz und Würde über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, um in der Stärke der Gemeinschaft unsere fundamentalen Grundwerte in einer schwieriger werdenden Welt zu verteidigen. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Und ich finde, die Alternative zu Respekt, Toleranz und Würde ist Apokalypse. Und das, was Respekt, Toleranz und Würde im gegenseitigen Einvernehmen ein bisschen positiv unterfüttert, ist Filterkaffee. Deshalb bleibe ich lieber jetzt bei Filterkaffee.
Dann halten wir es so und ich bedanke mich ganz herzlich, Martin Schulz, und wünsche alles Gute zum Europatag.
Vielen Dank, Herr Weißenherz, das wünsche ich Ihnen auch.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Jo.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würde ich, das würden wir euch hoch anrechnen.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern? Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, also Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.